Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Macht Yoga schön, muss man für Yoga schön sein. Wenn man sich auf Social Media so umguckt, kann man leicht das Gefühl bekommen, dass für Yoga ein bestimmtes Aussehen erforderlich sei. Es wird von einem Yoga-Booty gesprochen, was impliziert, dass Yoga wohl einen schönen Hintern macht. Es werden Yoga-Klassen angeboten, die dir einen schlanken Bauch oder ein Ganzkörpertraining versprechen. Auch in einigen Yoga-Texten wird als Wirkung von Asanas reduziert Falten oder hilft gegen Bauchfett angegeben. Aber ist Yoga nicht ein innerer Weg? Wie passt dieser Fokus auf das Äußere zur Spiritualität? Ist es vielleicht sogar unyogisch, sich ein attraktives Äußeres zu wünschen, sich zu schminken oder zu stylen? In meinem Studium der Kosmetikwissenschaften habe ich mich mit Attraktivitätsforschung auseinandergesetzt und studiert, was wir Menschen als schön empfinden. Wie dies mit den Definitionen von Schönheit in der klassischen Yoga-Literatur und im Ayurveda zusammenpasst, teile ich mit dir in dieser Folge. Viel Freude beim Hören. Ja, schön, dass du da bist und willkommen heute mal wieder zu einer Solo-Folge. Ich hatte jetzt in den letzten 3 Folgen ganz tolle Interviewgäste. Ich hoffe, du hast dich inspirieren lassen von den tollen Menschen, die hier waren. Und da ich, wenn ich Interviewgäste habe, immer gerne natürlich meine Gäste, den Gästen die Bühne gebe und dann nicht so darüber erzähle, was bei mir so los ist und bei meinen Angeboten, habe ich jetzt ein bisschen was nachzuholen, denn es ist viel passiert. Ich erzähle jetzt gar nicht so sehr, was bei mir, was alles so los ist. Das würde zu weit führen, das dann vielleicht in der nächsten Folge, weil ich glaube, die heute könnte länger werden. Aber ich will dich zumindest teilhaben lassen, was für schöne neue Angebote ich für dich habe. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, wenn du mir auf Instagram folgst oder meinen Newsletter bereits abonniert hast. Dann bist du wahrscheinlich bestens im Bilde. Aber falls nicht, möchte ich gerne auch mit dir noch teilen, dass ich in diesem Jahr, also 2024 im November, das erste Indian Retreat anbiete. Und dann, ich habe eine ganz, ganz wundervolle Location gefunden, dank Nisha. Und ja, diese Zusammenarbeit mit Nisha und Deepali in meinem Online-Studio gefällt mir so gut, dass ich mich sehr, sehr, sehr darüber freue und die dann auch offline auszuleben quasi. Also ich würde euch begleiten, mit euch vor Ort sein, unterrichten würden Nisha und Deepali. Wir sind da an einem ganz, ganz abgelegenen Ort, der wirklich die idealen Voraussetzungen für ein richtiges Retreat bietet. Es wird sattvische Ernährung geben. Wir werden dort nicht gestört von der sonst so lauten und bunten Craziness von Indien. Die geben wir uns auch ein bisschen, denn wir würden uns in Mumbai treffen und wir machen auf jeden Fall einen Ausflug nach Nasik, sodass ihr auch ein bisschen lautes, buntes Indien schnuppern könnt. Aber sonst ist der Fokus ganz auf dem Rückzug in dieser wunderschönen Natur. Maharashtras, wenn dich das interessiert. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne. Und dann werde ich jetzt Ende April nochmal die Türen öffnen zur Make Yoga Your Lifestyle Community, zu meinem jetzt seit 3 Monaten fast laufenden Online-Studio, wo wir uns ganzheitlich mit Yoga befassen, wo wie gesagt auch Nisha und Deepali als Gastlehrerin regelmäßig dabei sind. Das ist so, so toll. Also ich bin so glücklich über dieses Angebot, weil es mir so viel Freude macht, weil eben mehr Commitment da ist, dadurch, dass man mit einer Mitgliedschaft dabei ist. Jeden Monat vertiefen wir ein bestimmtes Thema. Wir kommen regelmäßig zusammen, um uns auszutauschen. Und auch wenn man nicht live dabei sein kann, bekommt man alle Aufzeichnungen, also auch jetzt alle Aufzeichnungen der ersten 3 Monate, wirst du in der Videothek finden. Wenn du jetzt dazu stößt, kannst tolle Workshops nachholen. Wir haben uns ganz intensiv zum Beispiel mit den Yamas und Niyamas von Patanjali gewidmet. Und ja, noch vieles, vieles mehr. Diesen Monat dreht sich alles um Pranayama, um die Wirkung dieser wundervollen Atemtechniken, von denen ich ja großer Fan bin. Und genau, Ende diesen Monats öffne ich nochmal die Türen zur Anmeldung. Eine Woche lang hast du die Möglichkeit, dich anzumelden. Den Startschuss gebe ich mit einer kostenlosen Online-Klasse. Die findet am 24.04. statt. Um 19.30 Uhr, wenn du da dabei sein willst, brauchst du nur zu meinem Newsletter angemeldet zu sein. Darüber habe ich bereits den Link verschickt, schicke ihn dann nochmal kurz, bevor es losgeht. Falls du bis dahin dazukommst, erhältst du dann also auch noch den Link und kannst dich dann einfach einwählen. Und noch eine letzte Sache, bevor es dann wirklich losgeht mit dem heutigen spannenden Thema. Ich habe das Yoga Teacher College eröffnet, das heißt, es gibt jetzt auch ein Angebot, das sich speziell an Yoga-Lehrende richtet. Dort gibt es einmal im Monat eine Kurzfortbildung, eine 2-stündige Fortbildung. Die Idee dabei ist, diesem ständigen Wissensdurst von uns Yoga-Lehrenden entgegenzukommen, ohne so viel Zeit und Geld in Anspruch zu nehmen. Weil, falls du selbst Yoga unterrichtest, vielleicht bist du auch befallen von dieser ständigen Sehnsucht nach mehr Wissen und es gibt so viel spannende Sachen und dann bucht man hier was und bucht man da was und plötzlich schafft man gar nicht mehr, das alles zu lernen und nachzuholen. Und so möchte ich euch einfach appetitliche, schöne Happen geben, die euch helfen, euer Angebot auszubauen und auch euer Yoga-Business weiter aufzubauen. Genau, also die ganzen Infos findest du auf meiner Website, die Links sind in den Shownotes. Und jetzt geht es aber los mit diesem super spannenden Thema, wie ich finde, Yoga und Schönheit. Beschäftigt mich wirklich sehr. Ja, wenn man halt so sich in der Yoga-Welt bewegt, da ist schon so ein ziemlich, ein typisches Bild von, gerade finde ich, von Frauen, aber vielleicht habe ich da auch einfach mehr den Blick drauf oder auch bei uns in der westlichen Welt gibt es ja auch einfach viel mehr Frauen, die unterrichten, aber ich glaube, es trifft auch auf Männer zu. Die meisten Männer sind recht durchtrainiert und sportlich und auch die Frauen häufig blond, schlank und so ein bisschen Einheitslook. Und wie ihr ja auch in der vorletzten Folge mit Svenja gehört habt, ihr Programm oder ihr Angebot Yoga für Dicke erfreut sich ja riesengroßer Beliebtheit, weil sie damit, glaube ich, wirklich so den Zahn der Zeit trifft. Und ja, wird ja immer wieder zurückgemeldet, dass sich tatsächlich Menschen, die eben nicht diesem Instagram-typischen Bild entsprechen, dass die sich häufig halt gar nicht eingeladen fühlen, in die Studios zu finden. Und deswegen hat sie da jetzt dieses besondere Angebot geschaffen. Und ja, heute möchte ich mir mal genauer angucken, wie es dann so aussieht. Also was sagt denn Yoga zur Schönheit? Was ist der Hintergrund? Und was sagen auch die Yoga-Texte dazu? Muss man ein bestimmtes Aussehen haben? Worum geht's denn da überhaupt? Machen wir die Yoga-Asanas, weil wir unseren Körper verschönern wollen? Und so weiter und so fort. Und warum habe ich da so ein spezielles Interesse dran? Ich habe ja Kosmetikwissenschaften studiert. Vorher hatte ich tatsächlich eine Friseurlehre gemacht. Das fühlt sich an wie in einem anderen Leben. Aber nach dem Abi hatte ich die Schnauze voll vom Hinterbüchern mich verkriechen, wollte was Praktisches mit meinen Händen machen und habe eine Friseurlehre gemacht in einem totalen Szeneladen in Mitte. Eigentlich ein bisschen witzig, weil ich habe mich nie so wahnsinnig für Mode interessiert. Also ich habe, finde ich schon, würde ich sagen, so einen Sinn für Ästhetik. Ich finde schön, wenn Leute sich schön kleiden, aber ich bin absolut weit davon entfernt, jeder Mode hinterher zu rennen. Und deswegen war das eine spannende Erfahrung in diesem Friseursalon in den Hackischen Höfen mitten in Berlin-Mitte, wo einige Promis ein- und ausgingen. und wo ich sehr hochwertiges Haare schneiden gelernt habe. Das kam mir auch sehr entgegen. Also bei mir hat es einfach Freude gemacht. Ja, ich habe, glaube ich, schon so einen Sinn für schöne Formen und jeder Kopfform ist anders, jedes Haar ist anders. Und da habe ich halt wirklich gelernt, einfach diesen natürlichen Fall der Haare zu berücksichtigen und wie man halt ohne viel zu stylen die Haare so schneidet, dass es halt zum Typ passt und mehr so klassisch, ne? Also das war immer, was mich so angesprochen hat, dieses klassische, natürliche, womit die Leute wenig Arbeit haben. Aber es war auch wirklich ein Szeneladen und mir wurde dann auch einmal, kurz bevor wir zu so einer Größenfriseurmesse nach London gereist sind, hat meine Chefin mir die Haare geschnitten und das war ehrlich gesagt super übergriffig. Ich glaube, ich fand es damals nicht furchtbar schlimm. Man ist dann natürlich auch ein bisschen experimentierfreudig als Friseurlehrling und sie hat mir dann so einen fetten Pony geschnitten. Das war damals modern, vielleicht erinnerst du dich noch, die so wirklich bis zu den Ohren ging. Also ich hatte so einen riesen Pony. Und in London bin ich damit quasi wieder in der Masse untergegangen, weil das damals halt irgendwie mega der Trend war. Aber ich habe das sofort wieder rauswachsen lassen, weil das bin halt nicht ich. Also ja, ich bin nicht so die super Modefrau. Aber wie gesagt, mir ist mein Aussehen halt auch nicht vollkommen egal. Meine Chefin damals, die musste sogar Hausschuhe tragen mit so einem Keilabsatz, weil sie hat halt immer High Heels getragen und dadurch hatte sich die Achillessehne so gekürzt, dass sie gar nicht mehr laufen konnte ohne solche hohen Schuhe, ne? Also sie konnte nicht mit flachen Schuhen oder barfuß laufen, weil ihr dann die Achillessehne halt so gedehnt wurde. Also das ist doch schon absurd, was wir Frauen so mit uns anstellen, ne? Ich habe auch mal gehört, dass der High Heel wurde von einem schwulen Mann erfunden. Wahrscheinlich ein sehr bekannter Modedesigner. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber das kam halt einfach aus einem ästhetischen Empfinden, ohne natürlich Bequemlichkeit oder Vorteile für den Gang und so weiter zu beachten, die Gesundheit, sondern einfach nur aus ästhetischem Empfinden. Ja, und dann tragen viele, viele das nach. Ich habe früher auch, ich bin mit Riesenabsätzen durch die Gegend gerannt, weil ich dann so mega lange Beine hatte und das toll fand, weil uns wird das ja suggeriert, ne? Dass ja ein bestimmtes Schönheitsbild und das prägt uns einfach, aber dazu gleich mehr, weil ich habe ja dann nach meiner Friseurlehre bin ich dann doch wieder an die Uni und habe Kosmetikwissenschaften studiert und da gab es einmal naturwissenschaftlichen Bereich mit Dermatologie und so weiter und dann aber auch einen geisteswissenschaftlichen Bereich und den fand ich richtig spannend. Da hatte ich teilweise auch wirklich so tolle Dozenten und habe mich sehr begeistert für Attraktivitätsforschung, also warum empfinden wir was als schön. Ich erinnere mich noch, wie uns dieses Kindchenschema erklärt wurde, ne, dass wir halt einfach so gepolt sind, dass wir also es liegt in unseren Genen, dass wir Kinder beschützen wollen, ne, dass wir Kinder niedlich finden, ein kindliches Gesicht ist so proportioniert, dass wir es als ja positiv und angenehm empfinden, weil wir müssen ja positive Gefühle gegenüber kleinen Babys und Kindern haben, weil wir müssen uns ja um sie kümmern. Und deswegen gibt es so ein Kindchenschema auch bei Erwachsenen. Also auch bei erwachsenen Gesichtern wird ein Kindchenschema als attraktiv empfunden. Also eine bestimmte Aufteilung, Proportionen von Stirn, die Größe der Augen und so weiter. Und meine Examensarbeit habe ich damals geschrieben, auch im Rahmen der Attraktivitätsforschung, über welche Auswirkungen haben Botox-Behandlungen auf die Attraktivität eines menschlichen Gesichts. Weil mich hat es nämlich genervt in der Dermatologie. Ich hatte ja viele Professoren und Professorinnen aus dem Bereich Dermatologie. Und die waren häufig halt selbst gespritzt mit Hyaluronsäure, Botox und so im Gesicht und haben halt auch voll viel Geld damit verdient, dass sie solche Behandlungen machen. Auch bei uns an der Uni wurden solche Behandlungen vorgenommen. Man konnte da dann auch mal zugucken und so, ne? Und ich war da immer ein bisschen kritisch. Oder was heißt ein bisschen? Ich war recht doll kritisch. weil ich immer das Gefühl hatte, das ist mir ein zu großer Eingriff, nur für die Schönheit aus meiner persönlichen Sicht. Also ich finde, was man dekorativ macht, was man irgendwie raufschmiert, ist die eine Sache, aber sobald es so durch die Haut durchgeht, sobald es so ein wirklich ein Eingriff ist, denke ich immer, also das geht für mein persönliches Empfinden ein bisschen zu weit. Und deswegen hatte ich mir dieses Thema ausgesucht, um in der Hoffnung, dass ich dann ein bisschen was Kritisches schreiben kann. Und das war auch so. Ich konnte was Kritisches schreiben, weil es nämlich nicht so war, dass jetzt eins zu eins einfach nach Botox-Behandlung die Gesichter attraktiver wahrgenommen wurden. Wäre ein Riesenthema, könnte ich auch nur schon 2 Stunden über meine Ergebnisse sprechen. Aber es wurde eben teilweise, ging halt einfach die Mimik verloren, ne? Und dadurch wurden die Gesichter zum Beispiel im Punkt Freundlichkeit, hatte ich glaube ich, oder Sympathie, da war es dann danach eher negativ, ne? Hast du weniger Falten, aber wirkst weniger nett, ne? Naja, das hat mich total interessiert und begeistert. Und dann hatten wir auch noch einen Bereich Modesoziologie. Und auch das fand ich sehr, sehr spannend, weil mir da erst so, wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht so modebegeistert, aber sie hat mich begeistern können, diese wahnsinnig tolle Dozentin, weil sie uns so vor Augen geführt hat, wie viel Mode über unsere Gesellschaft aussagt, auch wenn man zurückguckt, ne? Man kann ja wirklich so die Befreiung der Frau, kannst du dir ja anhand der Mode angucken, wie sie früher in Korsetts gezwängt waren und dann irgendwann die BHs fielen und auch Körperbehaarung. Ich habe mal eine Hausarbeit geschrieben über Körperbehaarung und die Entwicklung und wie die Frauen halt irgendwann damit angefangen haben, sich die Körperhaare zu entfernen und wie sie halt heutzutage damit wieder aufhören zum Teil und was das halt auch zu dem Freiheitsgefühl der Frau sagt. Also wahnsinnig viele spannende Dinge kann man beobachten, wenn man sich die verschiedenen Jahrzehnte anguckt und was Mode eben über die damalige, das ist halt schon ein Abbild der Gesellschaft. Also Mode ist ja auch Ausdruck, ne? Deswegen, ich finde, häufig tut man das auch als super oberflächlich ab, ne? Das gibt's auch in der Yoga-Bubble. Das ist so, man will sich gar nicht mit seinem Äußeren befassen. Und ich muss auch manchmal über mich selber schmunzeln, weil ich auch manchmal so denke, ach, diese weltlichen Themen. Ich habe keine Kapazitäten für diese weltlichen Themen. Weil ich habe einfach keine Freude daran, durch Geschäfte zu laufen und nach Klamotten zu suchen. Ich habe auch keine Lust, mich ewig zu schminken. Also manche, die haben ja ganze Kunstwerke im Gesicht und wahrscheinlich macht ihnen das auch richtig viel Spaß, dann so vorm Spiegel zu stehen und sich so zurechtzumachen. Für mich fühlt sich das immer so nach Zeitverschwendung an. Ich habe immer das Gefühl, nee, da lese ich doch lieber ein Yoga-Buch oder nehme eine Podcast-Folge auf. Und gleichzeitig finde ich es aber eigentlich auch schön, schöne Kleidung zu haben, ne? Eine Zeit lang hatte ich so viel Glück, dass eine Freundin, die genau die gleiche Größe trägt wie ich, ständig eingekauft hat, aber gerne minimalistisch leben wollte. Und dann hat sie immer ausgemistet und ich konnte von ihr immer Sachen abgreifen. Das war super, weil da musste ich nicht aussuchen gehen, aber sie hatte einen guten Geschmack. Die Sachen haben mir gepasst und gefallen. Also ja, ich bewege mich so dazwischen, wenn man sich das heutige... Ich finde es super interessant, auch unser heutiges Jahrzehnt sich anzugucken, ne? Weil wir haben so voll die unterschiedlichen Richtungen, in die sich das entwickelt. Also einerseits sehe ich so ganz junge, eigentlich wahrscheinlich wunderschöne Frauen, die riesengroße Lippen haben, die voll die aufgemalten Augenbrauen haben, die Wimpern sind so schwer, dass sie kaum noch die Augen aufhalten können. Also manchmal finde ich das einen richtigen Schreck und ich finde oft, die sehen dann so alt aus. Also wenn es so doll operiert oder entfremdet ist das Gesicht, dann wirkt es auf mich häufig so alt und man sieht gar nicht mehr diese junge Frische und Natürlichkeit. Und dann gibt's aber auch so einen anderen Trend, ja, dass eben wieder junge Mädels ihre Körperhaare wachsen lassen. Und ich erinnere mich, da bin ich mit dem Zug durch die Schweiz gereist und vor mir saßen 2 junge Frauen und die eine hatte so einen langen Rock an, aber mit super hohem Schlitz und hatte so ihre Beine übereinander geschlagen und die Beine waren halt voll behaart und Sie hatte so einen Spaghetti-Träger und unter den Achseln quollen die Achselhaare. Und ich bin halt in der Generation haarfrei, körperhaarfrei wach geworden. Und ich fand es so schön zu sehen, weil sie hat sich damit so natürlich und selbstbewusst präsentiert und dachte, wow, ja, es hat für mich so ein Gefühl von Freiheit ausgestrahlt und einfach zu sich stehen, ne? Das halt die Natur annehmen, wie sie ist. Die Haare unter den Achseln haben ja durchaus auch einen Sinn, nämlich, dass sie halt deinen Schweiß festhalten. Wenn du gerasierte Achseln hast, dann läuft es da einfach immer runter. Und ja, ich glaube, die Beinhaare haben jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr so viel Funktion, aber es nervt voll, die immer zu entfernen. Und es ist auch schlecht für die Hautbarriere, die zu entfernen. Dieses ständige Rasieren oder auch noch Zupfen und dann wachsen da Haare ein. Also es ist ja eigentlich völlig absurd. Ich habe da auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Und wir haben beide festgestellt, dass wir ein klein bisschen neidisch auf diese super selbstbewussten jungen Frauen sind, die alles einfach wachsen lassen und dass wir als so doll geprägt sind, dass wir selber nicht einfach alles natural wachsen lassen können. Und da komme ich zu einer Schlüsselerkenntnis, die ich aus meinem Studium mitgenommen habe. Was wir als attraktiv empfinden, ist der Durchschnitt von allem, was wir in unserem Leben sehen. Und das macht für mich total Sinn. Also ich kann die Wahrheit dahinter total an mir beobachten, weil zum Beispiel, wenn eine neue Mode aufkommt, dann finde ich das meistens erstmal überhaupt nicht schön. Also ja, dann waren jetzt ja irgendwann wieder die Hosen kürzer, ne? Ich mochte immer die Hosen ganz lang, möglichst bis zum Boden, dann wurden die plötzlich wieder so, dass die so in der Mitte der Wade aufhören. Und am Anfang dachte ich so, boah, das sieht ja unmöglich aus. Und dann siehst du irgendwann so viele Leute damit und dann finde ich es irgendwann schön. Und genauso trifft es eben auch auf Gesichter zu, dass wir den Durchschnitt von allen Gesichtern, die wir so gesehen haben, finden wir attraktiv. Und das heißt, dass eben auch alle Fotos, alle bearbeiteten Fotos, die betrifft es auch. Also wenn wir jetzt diese ganzen Selfies auf Instagram sehen mit den mega krassen Filtern, die die Augen größer machen und die Wimpern länger und die Wangen schmaler und so weiter, das nehmen wir alles mit auf. Also je mehr gefakte Bilder, operierte Körper und so weiter wir sehen, desto verfälschter und weiter weg von der Realität ist das, was wir als attraktiv empfinden. Und deswegen, finde ich, macht es total Sinn, sich da halt einfach bewusst zu sein, dass wir geprägt sind von allem, was wir sehen, dass nicht alle Prägungen richtig sind und dass wir das halt auch wieder ein bisschen aufschlüsseln können. Also wir sind ja auch kein Opfer davon. Und gerade wir Yogis und Yoginis, wir sind ja auf dem Weg zur Erkenntnis. Und ich finde, wir können diese Dinge halt einfach bewusst reflektieren und uns eben auch überlegen, welchen Beitrag wir an dieser Sache nehmen. Weil auch unser Gesicht, auch unsere Körper werden von anderen wahrgenommen. Und je verfälschter oder weiter weg von der Natur wir uns präsentieren, desto mehr werden halt wieder Menschen dieses gefälschte Bild als attraktiv empfinden. Und das ist zum Beispiel, warum ich mich auch entschieden habe, auf Instagram mich halt möglichst natürlich zu präsentieren. Und ich benutze keine Filter, höchstens mal, wenn die Farben halt irgendwie, wenn das Foto nicht so gut war, die Farben zu dunkel, dass sie halt ein bisschen strahlender werden oder so, ne? Aber das mache ich bei Landschaftsbildern auch, also nicht jetzt, um mich da so schön dastehen zu lassen. Aber da wird nichts an meiner Form, es wird kein Pickel retuschiert oder keine Falte oder so, ne? Sondern das ist alles ganz natural. Ich nehme schon Bilder, auf denen ich mir ganz gut gefalle, ne? Aber da ist halt nichts gefaked. Und das ist eben auch, warum ich in der Yoga-Bubble da einfach ein bisschen strenger drauf gucke, weil ich immer denke, Yoga ist ja ein ganzheitlicher Weg und eben ein Weg auch des Bewusstwerdens, der Erkenntnis und dass wir eben auch dann gerade halt als Yoga-Lehrende eine Verantwortung haben, was wollen wir weitergeben und das finde ich betrifft auch zum Beispiel Asanas, auch da, also mittlerweile poste ich nur noch in Ausnahmen überhaupt Fotos von Asanas, weil meine Message eher ist, Yoga ist ja mehr als diese Körperübung Und wenn ich Asanas poste, dann muss ich da nicht die perfekte Ausrichtung haben. Am Anfang hatte ich immer so Sorge, oh Gott, dann sehen Leute die Bilder und dann denken sie, die kann das ja gar nicht richtig, ne? Und die will Yoga-Lehrerin sein. Und inzwischen habe ich mich da so von frei gemacht und denke, Nicht-Perfektheit wird vielleicht auf der Welt viel mehr gebraucht, als dass alles immer super perfekt ist und dass ich dann mega lange pose. Ne, dann mache ich lieber einfach einen Schnappschuss von meiner echten Praxis, als dass ich da extra für das Foto mich in irgendwas reinzwänge, was ich sonst nie machen würde. Ja, und dann gibt es ein Beispiel aus der Yoga-Bubble, an dem mir dann nochmal so meine Gedanken zu diesem Thema und eventuell auch meine eigenen Grenzen und Vorurteile im Kopf deutlich wurden. Eine Yoga-Kollegin, die ich sehr schätze, der ich schon lange auf Instagram folge, die ich auch von Workshops kannte, hat am Anfang, als ich sie kennengelernt habe, habe ich so die Message von ihr mitbekommen, dass sie in ihrer Vergangenheit sehr doll so in dieser Beauty-Welt unterwegs war und so künstliches Haarteil benutzt habe und mega gestylt war. Und dass das halt auch daher kam, dass sie als Kind für ihr Aussehen gehänselt wurde, dass sie wohl auch nicht so mit Glück gesegnet war, irgendwie, ich glaube, Hautprobleme, vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Rippen. Und das, ja, da hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, wurde schlecht dafür bewertet. Und es ist ja dann was ganz Natürliches, dass man vielleicht als Erwachsene da so rauswächst und dann ins Gegenteil geht und dann halt viel Wert aufs Aussehen legt. Und dann hat sie eben auch viel positives Feedback für ihr Aussehen bekommen. Und dann ist sie irgendwann zum Yoga gekommen und hat sich davon wieder so frei gemacht. Und das hatte mich damals sehr inspiriert, dass sie so gesagt hat, ja, jetzt durchs Yoga sind mir wieder so meine inneren Werte präsent. Und ich bin wieder so ein bisschen auf dem Weg, oder was heißt ein bisschen, sie war dann wieder so auf dem Weg zur Natürlichkeit. Also eine wunderschöne Frau, die dann aber sich eben von den künstlichen Haaren verabschiedet hatte und so meinte, sie steht jetzt einfach zu dem, wie es ist. Und das fand ich irgendwie eine ganz, ganz schöne Geschichte und ich mochte sie auch einfach und habe ihr immer gerne gefolgt. Und dann hat sie irgendwann wieder eine Veränderung durchgemacht und ist wieder ein bisschen in eine andere oder sehr in eine andere Richtung gegangen. Auch mit einer Schönheitsoperation und ich glaube mehreren Eingriffen und wieder einen extrem starken Fokus aufs Äußere, wieder mit künstlichen Haaren und starken Make-up und allem. Und ich weiß, dass sie dafür in der Yoga-Szene ziemlich angefeindet wurde, weil es dann eben von vielen so als unyogisch betitelt wurde. Und ich habe mich damals entschieden, an ihr zu üben, eben auch Ansichten zu akzeptieren, die sich von meinen erstmal unterscheiden und mich eben im Nicht-Urteilen zu üben, was aber schwierig für mich war, weil ich schon gemerkt habe, das fühlt sich für mich nicht so stimmig an. Und sie hat aber auch dieses Thema auch immer wieder angesprochen und hat thematisiert dieses, das eine schließt das andere nicht aus, man kann Yogini sein und trotzdem halt sich mit dem Äußeren viel beschäftigen und so weiter. Und da denke ich auch, ja, es ist halt, jeder darf im Yoga und sollte im Yoga halt einfach seine innere Wahrheit leben, ne? Und es gibt verschiedene Wege, es gibt nicht nur den einen Weg. Und trotzdem hat es mich einfach, ja, so ein bisschen getriggert, wahrscheinlich schon. Und ich habe halt darüber nochmal so meine eigene Sichtweise und meine eigenen Werte hinterfragt und mich deswegen halt auch ein bisschen weiter mit dem Thema beschäftigt. Was sagt denn der Yoga eigentlich zu Schönheit? Ne? Weil wenn man sich jetzt einfach erstmal unter den heutigen Yogis so umguckt, finde ich, gibt es so diese zwei Lager. Es gibt die Instagram Yogis, Yoginis, die halt irgendwie voll so diesem klassischen Schönheitsideal entsprechen und die sich auch gerne präsentieren, die sich auch gerne freizügig präsentieren und das bringt einfach viele Follower, das ist Nacktheit bringt Follower, das ist einfach so. Und dann gibt es halt auch ein anderes Lager unter den spirituellen Menschen, die halt sich gar nicht damit beschäftigen, ne? Und die das halt als super oberflächlich abtun und die nur noch in Jesus-Latschen und Kartoffelsack rumlaufen. Ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich weiß, glaube ich, du weißt, was ich meine. Und ich muss sagen, ich denke manchmal, ich entwickle mich immer mehr in die Richtung, aber will auch nicht so werden. Ich hoffe, ich bin irgendwie in der Mitte. Also da darf halt jeder seine, sich einfach, finde ich, hinterfragen. Und ich bin gerade als Yoga-Lehrende, die sich eben auch auf Social Media und so weiter bewegt, müssen wir uns da, finde ich, hinterfragen und uns einfach bewusst sein, was senden wir in die Welt. Und ich will schon halt den Menschen, die zu mir ins Yoga kommen, halt dieses Gefühl geben, sie sind richtig so, wie sie sind, sie müssen sich nicht verbiegen, sie müssen keine hautengen Klamotten tragen, sondern sie sind richtig so, wie sie sind. Und für mich kriege ich es schon einfach nicht richtig im Kopf zusammen, wie ich jemandem vermitteln will, dass er oder sie richtig ist, genau so, wenn ich selbst mich operiere und mir Haare und Wimpern anklebe. Aber für wen anderes, für die Person mit den Jesuslatschen im Kartoffelsack, würde wahrscheinlich schon sagen, dass ich mir hier Wimperntusche raufmache, ist vielleicht dann auch schon zu viel, ne? Also, weil es ist ja auch nicht so, dass ich mich gar nicht um mein Äußeres kümmere. Und wo ist da die Grenze? Und ich merke schon, dass ich so dieses Natürliche, dass mir das eben wichtig ist. Aber ich hatte eben auch noch nie so eine richtige Leidenschaft für Mode. Es ist einfach nicht, was aus meinem Herz rauskommt. Und manchmal, wenn ich Leute sehe, die sich so total für Mode begeistern, oder auch so eine Transvestitenshow, ne? Das ist ja Wahnsinn, ne? Was die sich für künstlerische Make-ups machen. Das ist dann halt für die Bühne, aber es gibt ja auch Leute, die im Privaten einfach, ja, so Modeleute, wo das einfach so aus dem Herzen rauskommt, die sich darüber ausdrücken und die ihre innere Wahrheit so leben. Und ich finde das total beeindruckend und das macht die Welt ja auch bunter. Also muss jetzt wirklich jeder mit ungefärbten Haaren und ungeschminkt durch die Gegend laufen? Das wäre vielleicht, wäre es auch langweilig. Andersrum denke ich auch manchmal, die Kosmetikindustrie, was die alles, wie doll die den Planeten belastet, ist auch total erschreckend. Also vielleicht wäre es auch doch schön, wenn wir alle einfach darauf verzichten würden. Und mit dem Thema werde ich mich noch mal genauer beschäftigen. Ich will unbedingt noch eine Folge aufnehmen zu sattwischer Kosmetik. Da können wir noch mal genauer auf die Kosmetikindustrie und Hautpflege gucken, aus yogischer Sicht. Genau, also das sind so meine Gedanken. Und jetzt vielleicht langsam mal dahin, jetzt rede ich schon wieder so lang, zu was man dann so in der Yoga-Literatur findet. Ja, ich bin da ganz dankbar der Indu Arora, einer sehr bekannten indischen Yoga-Lehrerin. Die hat mir ein bisschen Arbeit abgenommen, weil es steht schon lange auf meiner To-Do-Liste, halt in die Yoga-Literatur zu gucken und zu recherchieren danach, was da so über Schönheit drinsteht, was ja wirklich eine ganz schön große Aufgabe wäre. Und ich habe es immer vor mir hergeschoben. Und jetzt hatte sie vor einiger Zeit in einem Newsletter ein bisschen was dazu geschrieben. Das hat mir den Einstieg sehr erleichtert. Und ich habe das durch meine eigenen Recherchen ergänzt. Aber sie hat mir da sehr gut zugearbeitet. Also vielen Dank, Indu Arora. Eine tolle Lehrerin, von der man viel lernen kann, die sich auch immer mit dieser Schnittstelle Yoga in Indien, also klassisches Yoga und westliches Yoga, modernes Yoga, die sagt da häufig ganz gute Sachen dazu. Und sie hatte in dem Newsletter netterweise über Schönheit geschrieben und hat auch das Wort Schönheit auf Sanskrit erklärt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es heißt ungefähr so viel wie Saundarya oder Saundarya. Und das kann man übersetzen mit Erfülltsein von der Schönheit des Geistes. Das fand ich schon mal ganz interessant, dass es da wohl der Fokus auf der Schönheit des Geistes ist. Und dann werden aber noch vier Typen von Schönheit unterteilt. Also, es gibt den Begriff, ebenfalls auf Sanskrit, Rupam. Und der steht für die physische Schönheit, also wie wir wirklich von außen aussehen, für schöne Haare, schöne Haut, für unser äußeres Erscheinungsbild, was man eben sieht, wenn man uns anguckt. Dann gibt es wieder dieser Begriff Saundarya Leha, der steht für, sie hatte das eben geschrieben auf Englisch, Vibrational Beauty, eine vibrierende Schönheit, die durch Freundlichkeit, Hingabe, durch Güte oder durch ein gutes Herz sich ausdrückt. Eben eher so eine innere Schönheit, ne? Die sich durch unser Wesen ausdrückt. Und dann gibt es den Begriff Citta Prasadanam und der steht für die mentale Schönheit. Also auch eher etwas Inneres, aber diesmal auf den Geist. Das andere waren ja eher so, könnte man sagen, halt das Herz, ne? Und das Wesen und jetzt auch unser Geist. Da wird nochmal zwischen unterschieden. Und es besagt eben, dass wir den Geist im Yoga zu einem schönen Ort machen und dass wir diese Ruhe im Geist durch Yoga erlangen können. Und das gibt uns eben Citta Prasadanam, mentale Schönheit. Dann gibt es noch den Begriff Laya Yoga und da wird von einer immer anhaltenden Schönheit gesprochen, die man dadurch erreichen will. Also im Laya Yoga, das ist ja so eine sehr energetische Form des Yoga, wollen wir die Everlasting Beauty erreichen, die immer anhaltende Schönheit. Und da ist aber eben auch der Begriff der Schönheit dann nochmal ein bisschen anders definiert. Nämlich dadurch, dass sich die Identifikation mit dem Körper vollkommen auflöst und auch die Wahrnehmung mit der Welt vollkommen auflöst. Also man will wirklich Erkenntnis erlangen. Wir wollen es geht um diese Verbindung von unserem individuellen Bewusstsein mit dem göttlichen Bewusstsein. Und wenn wir das erreichen, also letztendlich dieses Ziel vom Yoga erreichen, dann erlangen wir immer anhaltende Schönheit und das eben auch als Ziel von Yoga, also nicht die physische Schönheit im Vordergrund, sondern diese immer anhaltende Schönheit, die wir durch Erkenntnis gewinnen. Und das von dieser sehr beeindruckenden Sprache Sanskrit, die ich mir manchmal wünschte, ich hätte sie schon in der Schule gelernt. Ich habe das Gefühl, wir können da so viel von lernen. Dann können wir uns auch mal angucken, was dann der Patanjali zu Schönheit sagt. Und da hatte die Indu Arora, hat es so interpretiert, wo ich auch ein Stück weit auf jeden Fall mitgehe, weil, was heißt ein Stück weit, ich gehe da auf jeden Fall mit, dass da eben diese Citta Prasadana, die Schönheit des Geistes im Vordergrund steht, weil in den Patanjali Yoga Sutren geht es ja darum, einen friedvollen, schönen Geist zu erreichen. Da geht ja alles um dieses zur Ruhe bringen der Gedanken und dadurch eben auch Freundlichkeit und Klarheit zu erlangen. Und dann habe ich aber auch noch was gefunden bei Patanjali im Kapitel 3, Vers 47. Steht, Vollkommenheit des Körpers ist Schönheit, Anmut, Kraft und diamantene Festigkeit. Und da wird eben dieser Begriff Rupam benutzt für Schönheit. Und Rupam, haben wir ja gerade gelernt, steht für die physische Schönheit. Also es gibt da schon auch einen Hinweis, dass wir mit Yoga diese Vollkommenheit des Körpers erreichen wollen und dass da auch Schönheit ein Ziel ist. Das ist jetzt wirklich nur so eine kleine Erwähnung und ganz und gar nicht im Vordergrund seiner Lehren, aber das fand ich nochmal interessant. Es gibt ja so wahnsinnig viele Schriften im Yoga, wir werden heute nicht alle besprechen, aber eine spannende Schrift, die auch da noch hilfreiche Hinweise gibt, ist die Saundarya Lahiri. Das ist eine Schrift, die ich so spannend finde, weil sie verschiedene Lehren verbindet und ich habe das Gefühl, ich könnte mein ganzes Leben damit verbringen, rauszufinden, diese Unterschiede dieser vielen verschiedenen Richtungen und Lehren im Yoga. Und dann komme ich immer wieder dahin, okay, aber es gibt ja auch wirklich wichtige Yoga-Schriften, wo diese ganzen Sichtweisen vermischt werden. Ne? Also auch bei Patanjali, der hat sich ja auch von verschiedenen Richtungen inspirieren lassen. Deswegen vielleicht denke manchmal, vielleicht kann ich es auch aufgeben, das alles so toll auseinanderhalten zu wollen. Und in dieser Saundarya Lahiri sind sowohl tantrische Einflüsse als auch die Lehren des Advaita Vedanta erhalten. Und darin gibt es Verse, die sich an die Göttin über die Göttin Parvati. Und da wird Schönheit als Wellen von Bliss und Happiness beschrieben. Ich finde immer, Bliss kann man überhaupt nicht gut übersetzen. Das ist so ein schönes Wort. Ich finde, das versteht man auch so. Da gibt es irgendwie, mir ist noch kein passendes, schönes Gegenstück auf Deutsch eingefallen. Aber dass uns eben die Wellen von Bliss und von Glückseligkeit, Freude, Schönheit bringen. Und Schönheit wird auch als etwas gesehen, was wir erreichen durch einen internalisierten Geist. Also auch etwas, was innen ist. Von Indo Arora kam nochmal der Hinweis, für den ich Ihnen sehr dankbar bin, weil ich hätte es jetzt nicht geschafft, mir die kompletten Upanishaden durchzulesen. Und sie gibt hier eine Definition, wo sie sagt, die steht so für die Upanishaden. Die Upanishaden sind ja viele, ne? Deswegen kann ich jetzt nicht für die Vollumfänglichkeit der Aussage garantieren, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Input. Satyam Shivam Sundaram steht dafür, dass Shiva als erwachter Zustand des Geistes das Ziel ist und als schön wahrgenommen wird. Also that which is truth, truth ist eben dieses Satyam, and awakened, Shivam is beautiful, Sundaram. Das, was wahr ist und was erwacht ist, ist schön. Und Shiva hier eben als dieses Bewusstsein. Ne? Dann werden auch im Ayurveda drei Typen von Schönheit beschrieben. Und da tritt auch nochmal der gleiche Begriff auf, den wir gerade schon gelernt haben, Rupam, wo wir ja gerade gesagt haben, physische Schönheit. Im Ayurveda wird Rupam als Schönheit der Gesundheit beschrieben und als Strahlkraft und Energie, die man eben sieht, wenn man gesund ist, wenn man eben auch einen gesunden Körper hat. Dann Gunan, Schönheit als sattvischer Geist. Über Sattva habe ich schon gesprochen bei sattvischer Ernährung und tue es dann vielleicht auch bald nochmal, wenn ich es über sattvische Kosmetik spreche. Aber Sattva ist ja diese Qualität, diese göttliche, helle, leichte Qualität, die wir im Yoga anstreben. Und ein sattvischer Geist gilt als schön. Vayastyak, wie gesagt, Aussprache, bitte entschuldige, ich bin kein Sanskrit-Experte. Die ewig andauernde Schönheit des Bewusstseins. Also auch hier nochmal der Fokus auf diesem ganz feinstofflichen, auf unserer Essenz letztendlich. Und nicht auf unserem grobstofflichen physischen Körper. Bisher also überwiegend diese innere Schönheit durch Erkenntnis und eben auch immer wieder ein gesunder Körper wird erwähnt. In der Bhagavad Gita steht auch was Schönes dazu im Vers 10,41. Worldly beauty is a spark of Krishna's supreme beauty. Und Krishna ist hier die höchste Manifestation der absoluten Wahrheit, das Göttliche. The beauty of truth is the beauty of Krishna. Also weltliche Schönheit ist ein Funken von Krishnas göttlicher Schönheit. Und dann wird es noch ergänzt damit, dass alle nach Krishnas Schönheit suchen, ob es uns bewusst ist oder nicht. Inzwischen habe ich ja eine deutsche Version der Bhagavad Gita und da ist es übersetzt mit Wisse, dass jedes opulente, schöne, ruhmreiche Wesen eine Manifestation von einem Teil meines Glanzes ist. Das sagt Krishna selbst zu seinem Schüler Arjuna und wisse, dass jedes opulente, schöne, ruhmreiche Wesen eine Manifestation von einem Teil meines Glanzes ist. Also, wir sind alle Manifestationen Gottes und haben göttliche Schönheit in uns, die wir durch Yoga erwecken können. Ich habe dann noch mal kritisch geguckt in die Bücher von BKS Iyengar. Das sind ja letztendlich modernere Yoga-Bücher. Also zum Beispiel dieses Light on Yoga, Licht auf Yoga, ist von 1966. Und mir begegnet es nämlich in Indien häufig, in diesen klassischen Hatha-Yoga-Stunden sagen ganz oft die Yoga-Lehrer, also du stehst dann halt in einer Pose und dann werden die Benefits der Asanas genannt. Und da höre ich ganz oft, reduziert Bauchfett, reduziert überschüssiges Fett an den Hüften. Und ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln. Und ich glaube aber auch, dass es einigen Touristen sauer aufstößt, weil ja hierzulande reden wir über Bodyshaming und über uns akzeptieren, wie wir sind. Und dort werden halt so dann recht neutral, ne, diese Sachen genannt, wo sich vielleicht halt eine Person, die dann viel Bauchfett hat, sie ein bisschen unangenehm angesprochen oder auf die Füße getreten fühlt. Ich habe auch schon durchaus von Yoga-Lehrern gehört, die da auch wertend sind. Und also ich muss da gerade vor allem an einen denken, ein sehr berüchtigter Yoga-Lehrer in Varkala, der wohl auch dann sagt, beweg deinen fetten Hintern und so, ne? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen krass, aber viele lieben ihn. Ich bin nie hingegangen, weil ich dachte, nee, ich habe keinen Bock drauf, mich anschreien zu lassen oder beleidigen zu lassen. Aber kann man wahrscheinlich auch als gute Übung nehmen, um sich eben nicht triggern zu lassen von solchen Aussagen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dort einfach erlebt, dass eben häufig diese Begriffe benutzt werden. Ich dachte jetzt, woher kommt denn das eigentlich? Und da die von BKS Iyengar recht klassische und eben modernere Schriften ja auch aus Indien sind, habe ich da jetzt nochmal reingeguckt und mir angeguckt, was da so bei den Benefits der Yoga-Posen steht. Und ich muss sagen, ich war jetzt positiv überrascht, weil da wirklich, also ich hatte immer den Eindruck, da steht die Gesundheit sehr im Vordergrund und es wurde sehr neutral aufgerichtet und ich habe da eigentlich nichts gefunden, aber ich habe jetzt auch nicht nochmal alles komplett gelesen, aber es ist auf jeden Fall nicht im Fokus, so dieses irgendwas wegmachen müssen, um schön auszusehen, sondern es geht letztendlich immer so um die Funktionalität und nur, also es standen auch häufig so Vorteile, organische, ne, oder innere. Und ganz ab und zu hatte ich dann mal gelesen, irgendwo stand, alle die stehenden Stellungen tragen dazu bei, das Körpergewicht zu vermindern. Ja, finde ich jetzt noch relativ neutral, ne? Und dann auch so Sachen wie kräftig Beinmuskulatur oder einmal bei Uttita Parshvakonasana, dem seitlichen Winkel, Fettansatz von Taille und Hüfte wird gemindert. Aber sonst, wie gesagt, dann stehen da auch Sachen wie stärkt die Knöchel, stärkt die Knie, regt Herz-Kreislauf-System an, blabiblups. Und in dem allgemeinen Teil, wo es einfach um die Wirkung von Asanas im Allgemeinen steht, finde ich, das trifft es auch nochmal ganz gut. Da steht, die Asanas wurden über Jahrhunderte entwickelt, um jeden Muskel, jeden Nerv und jede Drüse des Körpers zu trainieren. Sie sichern eine gute Körperverfassung, die stark und elastisch ist, ohne an Muskelkraft gebunden zu sein und schützen den Körper von Krankheiten, Müdigkeit wird abgebaut und die Nerven beruhigt. Ihre wahre Bedeutung aber liegt in der Art, wie sie die Gedanken schulen und disziplinieren. Also die Funktion, warum wir diese Körperübungen machen, sind eben durchaus, unseren Körper gesund zu erhalten, Nerven zu beruhigen und eben diese mentale Wirkung. Dann geht es weiter. Viele Schauspieler, Athleten, Tänzer, Musiker und Sportsleute haben wunderbare physische Kraft und eine gute Körperbeherrschung, aber ihnen fehlt die Disziplin des Geistes und die Beherrschung des Intellekts und des Selbst. Deshalb leben sie in Unstimmigkeit mit sich selbst und man findet nur selten eine ausgeglichene Persönlichkeit unter ihnen. Oft stellen sie den Körper über alles. Wenn auch der Yogi seinen Körper nicht unterschätzt, denkt er nicht nur an dessen Vollendung, sondern an seine Sinne, sein Denken, sein Intellekt und seine Seele. Also ich will jetzt mal nicht den Künstlern und Sportlern unterstellen, dass sie selten unausgeglichen sind, dass sie überwiegend unausgeglichen sind. Aber es zielt halt ab auf diesen Vergleich, ne? Yoga ist eben kein Sport, sondern Yoga ist etwas Ganzheitliches, wo wir auch Körperübungen nachgehen, aber eben mit in diesem ganzheitlichen Interesse. Und eben auch dieser Satz, oft stellen sie den Körper über alles. Das ist eben was, was ich in diesem modernen Yoga bei uns sehr beobachte, dass das halt dann so in erster Linie geübt wird, um den Körper zu stehlen und um schön auszusehen. So wirkt es zumindest häufig von außen. Und eben gar nicht so sehr einfach für die Gesundheit und eben auch für unseren Geist und die Seele. Ein Satz noch. Der Yogi beherrscht seinen Körper durch die Asanas und macht ihn zu einem geeigneten Gefäß für den Geist. Denn er weiß, dass der Geist seiner bedarf. Eine Seele ohne Körper gleicht einem Vogel, der nicht mehr fliegen kann. Also nochmal diese Funktion des Körpers für uns im Yoga, dass er eben ein Gefäß für unseren Geist ist. Und letztendlich geht es eben darum, dieses Gefäß heile und stark zu halten, damit wir unseren Geist schulen können. Da gibt es natürlich Unterschiede in den verschiedenen Sichtweisen im Yoga, wie ich immer wieder sage, man kann es nicht oft genug sagen, Yoga ist natürlich irgendwie nur eins, aber es gibt wahnsinnig viele verschiedene Einflüsse und Ansichtsweisen, eben auch in Bezug auf den Körper, eben ursprünglich mal eher so eine ablehnende Haltung dem Körper gegenüber, dieses, ja, der Körper ist ja eben nur ein Gefäß, ne? Und deswegen, der wurde so ein bisschen als dreckig und muss sauber gehalten und gestählt und trainiert werden, auch so sehr, sehr viel Disziplin. Und dann halt diese tantrischen Einflüsse, wo es diese bejahendere Sicht auf den Körper gab und wo man eher, der Körper ist ein Tempel, den wir eben pflegen und hegen und den wir abfeiern und den wir eben toll finden. Ich finde halt auch heute diese Bewegung von eben Anti-Body-Shaming ist eben sehr viel tantrischer, würde ich jetzt so interpretieren, wo man eben über die Akzeptanz geht, wo man alles annimmt, wie es ist. Also was jetzt glaube ich, das ist, was mich triggert und was schon dann halt auch aus meinem Verständnis ein bisschen Fehlinterpretation von Yoga ist, halt dieser übertriebene Fokus auf den Körper und auch aufs Äußere, weil Yoga ja nun mal ein innerer Weg ist. Gleichzeitig leben wir in dieser Welt und wir leben in diesem Körper, in dieser Welt und unser Körper hat eine Bedeutung. Und wie wir aussehen, hat auch eine Auswirkung nach außen. Also es betrifft ja, wir bekommen ja Resonanz auf unser Äußeres. Unser Äußeres sagt auch etwas über uns aus. Es gibt ja Studien, dass eben Menschen, die als attraktiver wahrgenommen werden, bessere Jobchancen haben. Das ist einfach wissenschaftlich belegt. Deswegen gibt's ja auch diese Diskussion. Aber häufig wird das ja auch schon so gemacht, dass man eben gar keine Fotos mehr mitschickt mit Bewerbung, um dem entgegenzuwirken. Also ich find's nicht richtig, halt so den Körper als so völlig nebensächlich und ach, ist doch völlig egal, wie wir aussehen, ne? Gleichzeitig finde ich es eben auch nicht richtig, ihn so übermäßig zu erhöhen und gerade bei Schönheits-OPs, da ja, frage ich mich halt, wie sehr im Sinne mit dem Yoga kann das sein, weil man sich ja auch einem ziemlichen Risiko aussetzt und für mich passt es halt nicht so zusammen, also es geht halt gegen die Akzeptanz. Wir im Yoga spielt ja auch Akzeptanz immer eine große Rolle und Hingabe. Und wenn ich halt meinen Körper als etwas gebe, was mir halt für dieses Leben geschenkt wurde, dann habe ich das Gefühl, es ist doch meine Aufgabe, ihn so anzunehmen, wie er ist. Also ich kann ihn halt formen mit körperlicher Betätigung, mit Asanas, meine Ernährung, also alles, was ich tue, wirkt sich auf das Aussehen von meinem Körper aus. Und wenn ich mich jahrelang nicht bewegt habe, wenn ich mich jahrelang ungesund ernährt habe, wirkt sich das auf meinen Körper aus. Wenn ich mich ab jetzt immer gesund ernähre, dann wirkt sich das auch auf meinen Körper aus. Also diesen Einfluss, den man eben auf ganz natürliche Art und Weise hat. Und für mich hat dann dieses, mich operieren zu lassen, habe ich das Gefühl, als würde ich halt den Job von Gott übernehmen wollen. Also für mich persönlich, ich habe das Gefühl, da spielt man Gott. Auch Schönheitschirurgen, habe ich das Gefühl, die spielen ein bisschen Gott auf irgendwie für mich unangebrachte Art und Weise, obwohl man da natürlich auch differenzieren muss. Also es gibt ja auch Menschen, die durch einen schlimmen Unfall entstellt werden, ne, oder die vielleicht wirklich mit einer wahnsinnigen Auffälligkeit geboren wurden in diesem Leben. Das ist natürlich ethisch, moralisch dann wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Könnte man auch sagen, ist das jetzt eben Schicksal und muss man das akzeptieren? Da würde ich denken, da darf man eingreifen und Gott spielen. Und diese Grenze ist eben für jeden individuell unterschiedlich. Deswegen übe ich mich darin, und das zu akzeptieren, wenn andere Menschen andere Entscheidungen treffen als ich, weil es im Yoga ja auch immer geht darum, die eigene Wahrheit zu leben und eben das ganz authentisch zu machen. Und wer bin ich, einer Yoga-Kollegin abzusprechen, dass das falsch wäre, ne? Das möchte ich gar nicht. Ich möchte die Menschen gerne so sein lassen, wie sie sind und finde halt, wir können sie halt gut als Spiegel benutzen und uns selbst dann nochmal hinterfragen, unsere eigenen Werte und dann unsere eigene Wahrheit halt nochmal finden und den eigenen Weg gehen, ne? Dann Fokus auf sich selbst. Dieses sich dann immer über andere aufregen, finde ich ehrlich gesagt richtig blöd auch in der Yoga-Bubble. Also ich bin bestimmt auch nicht frei davon. Ich gucke auch kritisch auf jeden Fall. Aber ich finde immer wieder Fokus halt zurück zu uns bringen. Ist ganz, ganz wichtig. Ich bin ja jetzt auch geprägt eben durch meine Yoga-Ausbildung in Indien und da wurde mir eben auch immer beigebracht, als Yoga-Lehrerin ist man eben auch ein Gefäß für die Lehre und sich nicht so zu präsentieren. Also weil es geht nicht um mich, wenn ich Yoga unterrichte. Es geht um die Teilnehmerinnen und um deren Erfahrung und es geht um die Yoga-Lehre. Und da möchte ich halt gar nicht von ablenken. Und wenn ich halt irgendwie mega heiß mich anziehe und einen riesenroten Knutschmund habe und Wimpern, die bis weiß ich wo reichen. Man kennt es doch, ne? Man sitzt dann da und denkt über das Aussehen nach, wie früher in der Schule, wo man sich gefragt hat, was hat die sich denn heute gedacht, als sie im Kleiderschrank gegriffen hat? Oder warum trägt sie ihre Haare so? Also als lehrende Person wird man angeguckt, das ist einfach ganz normal und ganz natürlich. Und so wie ich Yoga gelernt habe und wie ich es verstehe, passt es eben besser, wenn man sich da etwas zurückhält. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube, am Anfang brauchte ich immer Wimperntusche auf den Augen zum Unterrichten. Und inzwischen kann ich auch ungeschminkt unterrichten, aber an Tagen, wo ich mich müde und unfrisch fühle, eben weil ich ja auch präsent vor der Klasse stehe, hilft mir es dann manchmal ein bisschen Wimperntusche, dann fühle ich mich so ein bisschen wacher und habe das Gefühl, ich bin präsenter. Und das kann man jetzt auch sagen, ja, das ist ein Eingriff in dein Aussehen, würden vielleicht manche verurteilen. Also jeder so, wie sich's gut anfühlt. Ich fand ganz interessant auch, was meine Freundin von mir dazu gesagt hat. Da haben wir uns eben auch über dieses Thema unterhalten, ja auf Instagram oder viele Yoga-Lehrer entsprechen halt zu diesem Standardbild und es wäre eigentlich schön, wenn das viel durchmischter wäre, ne? Und dann sagte sie, naja, aber wenn man auf diesem Weg geht, da Yoga ja nun mal ganzheitlich ist, dann hat man halt irgendwann auch ein bestimmtes Äußeres. Also wenn man dann eben schon lange auf diesem Weg ist und sich gesund ernährt, dann führt es ja eben dazu, dass man auch eher schlank wahrscheinlich ist, ne? Also jeder Körper ist unterschiedlich, ne? Das lernen wir auch im Ayurveda. Jetzt ein sehr kapha-lastiger Mensch hat, wird nie eine Elfe sein oder so, ne? Es gibt natürlich Unterschiede. Aber trotzdem führt natürlich dieser yogische Lebensstil auch zu einem Äußeren, was dann vielleicht halt von außen manchmal ein bisschen einheitlich wahrgenommen werden kann. Deswegen, ich wünsche mir gerade von Yoga-Lehrenden, dass sie halt bewusst sich dieses Thema einfach machen. Und gerade, ich glaube, so in den USA, da werden ja Yoga-Lehrer abgefeiert wie Superstars, ne? Also die stehen dann vorne auf der Bühne und sind vielleicht ganz kunterbunt und wunderschön. Ja, bei uns ist dieser Personenkult noch nicht so groß, aber hier und da gibt es vielleicht auch schon welche, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und ich finde, da dürfen sich noch mehr mit allen Formen und Farben und so weiter raustrauen. Und mir hat auch mal eine Physiotherapeutin gesagt, die hat so ein bisschen geliebgeäugelt, damit eine Yogalehrerausbildung zu machen, aber hat sich noch nicht so bereit gefühlt und meinte, aber so Yogalehrer sind doch auch immer voll die krassen Persönlichkeiten. Und ich fand es irgendwie süß und musste schmunzeln, weil das vielleicht manchmal so wirkt. Und wenn da was Wahres dran ist, dann ist es, glaube ich, halt eher so eine ganz natürliche Präsenz und Ausstrahlung, die eben Menschen bekommen, die einfach sehr viel praktizieren. Und das trifft dann ja auch nicht nur auf die Lehrenden zu, sondern es gibt auch Menschen, die üben einfach ihr Leben lang sehr, sehr viel und sehr, sehr regelmäßig Yoga, sind sehr ernsthaft auf diesem Weg, auch ohne selbst zu unterrichten. Und viel üben erhöht das Prana in uns, diese Lebenskraft, diese Lebensenergie, und dann entsteht halt so ein natürliches inneres Strahlen. Und das wird halt häufig als anziehend von anderen empfunden. Also eher, man erhöht die eigene Energie und wird dadurch anziehend oder wird als angenehm wahrgenommen. Und dann ist es gar nicht die körperliche Hülle und dann ist es nicht, wie symmetrisch dein Gesicht ist. Das ist auch noch was, was ja als attraktiv wahrgenommen wird, wenn beide Gesichtshälften oder auch Körperhälften eben sich gleichen. Und wenn da große Unterschiede sind, wird es als unattraktiv wahrgenommen. Habe ich auch an der Uni gelernt. Und wenn man aber einfach so viel Prana da ist, dann ist es egal, wie schief dein Gesicht ist, wie krumm deine Nase ist, wie groß deine Brüste sind, dein Hintern, dann empfinden dich die Menschen einfach als attraktiv. Oder halt auch, wenn man nach den Yamas und Niyamas lebt, wenn man halt gewisse Werte nicht nur im Kopf hat und den gezwungen folgen will, sondern wenn man sie lebt, dann ist man eben ein schöner Mensch, der ja als schön wahrgenommen wird, eben diese anderen Form von Schönheit, die wir jetzt hier gelernt haben, die neben der körperlichen Schönheit existieren, nämlich diese Schönheit des Herzens, die Schönheit des Geistes, diese energetische Schönheit neben der physischen Schönheit. Und ich finde ja auch nochmal ganz persönlich einfach auf meinem Weg, dass ich auch immer mehr in der Lage bin, diese anderen Arten von Schönheit in anderen Menschen zu erkennen auf diesem Weg. Das hilft total, wenn der eigene Geist ruhiger wird und ja, man so ein bisschen besonnener ist und das Ego vielleicht nicht mehr ganz so laut ist, wenn das Herz reiner wird, dass man eben auch Menschen mit reinen Herzen anzieht. Und ich finde sowieso, das kann ich auch immer wieder bestätigen, wie sympathisch man einen Menschen findet, das hat ja total Auswirkungen darauf, wie attraktiv man den Menschen wahrnimmt. Ne? Wenn ich jemanden nicht leiden kann, ist es selten, dass ich sage, der ist wunderschön, aber ich finde ihn richtig kacke, obwohl mir gerade einfällt, dass es auch eine Freundin mir erzählt hat, dass sie das auch so erlebt hat, gerade in Bezug auf Männer. Das gibt's wahrscheinlich schon auch, dass man jemanden super attraktiv finden kann, aber eigentlich gar nicht leiden kann. Naja, wie du siehst, ein großes Thema, über das ich hier mich jetzt schon wieder ganz schön verquatscht habe. Mich würde interessieren, was du aus der Folge mitnimmst, wie deine Gedanken zu dem Thema sind. Wie geht's dir mit dem Thema Schönheit, mit deiner eigenen Schönheit und auch in Bezug auf Yoga, diese Schönheitsideale, die wir eben auch in der Yoga-Welt wahrnehmen und mit denen sich einfach natürlich nicht jeder immer so identifizieren kann. Bist du da schon mal angeeckt? Ja, lass es mich gerne wissen. Schreib mir gerne, schreib einen Kommentar unter den Post bei Instagram. Ich freue mich ganz, ganz doll sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest, wenn du ihm 5 Sterne gibst auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist, wenn das dann dort geht. Es geht auf jeden Fall bei Spotify, bei Apple Podcasts und auch sonst. Ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Es ist wirklich viel Zeit immer wieder, die dafür drauf geht, diese Folgen aufzunehmen. Und das macht mir super viel Freude, aber ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ich da ein bisschen Support von euch habe. So, das war es für heute. Ich melde mich das nächste Mal aus der Schweiz. Ich habe eine 4-wöchige Workation vor mir, wo ich mich ganz auf mein Yoga-Business konzentrieren kann. Ich habe so viel gerade, worum ich mich kümmern möchte, viele Ideen. Und ja, es wird nie langweilig mit so einem Online-Business, und auch Offline-Termine möchte ich planen. Diesen Sommer werde ich, denke ich, noch ein paar Angebote in Hamburg schustern. Das erfährst du dann alles am besten, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Ich wünsche dir alles Liebe, schicke dir viele Herzensgrüße. Namaste.